Nachhaltigkeit muss sich endlich lohnen und man muss damit auch Geld verdienen können. Es ist ganz schwer, Menschen zu verkaufen. Ja, du musst für nachhaltige Produkte mehr zahlen und verzichtest auf dein Einkommen. Und es ist auch ganz schwer, Unternehmen zu verkaufen. Ja, du sollst dich irgendwie transformieren und dafür musst du erstmal Millionen investieren.
Create Impact. Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt verbessern. Wir sind Anne-Kathi Leuenberger
und Daniela Spahr. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen.
Darum machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen.
Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Create Impact. Heute eine ganz spezielle Folge für uns. Es ist die 10. Folge. Wir nehmen also tatsächlich die 10. Folge heute aus. Das ist grossartig, oder Kathi?
Ja, absolut. Jubiläum, mega cool. Und das feiern wir heute mit einem ganz speziellen Gast. Wir haben Johanna Gollenhofer heute als Gesprächsgast im Podcast. Sie ist Professorin für Marketing am Institut für Marketing und Customer Insights an der Uni St. Gallen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt an der Schnittstelle von Marketing und Nachhaltigkeit. Und sie hat ein Buch herausgebracht. Und das Buch, das beschäftigt uns in den letzten Wochen ein bisschen gemeinsam, gell, Daniela?
Lustigerweise, wir haben es nämlich beide gleichzeitig gelesen und uns auch der eine oder andere Ausschnitt hin und her geschickt. Für mich war es wirklich ein Augenöffner gewesen, ihr Buch. Sie hat ganz viel dort beschrieben, wo man eigentlich schon lange im Gespür hat, wie kann man mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Vermarktung umgehen. Aber sie bringt es halt sehr auf den Punkt und belegt es so. Was war so für dich ein wichtiger Moment gewesen mit diesem Buch, Kathi?
Ja, genau. Also eigentlich schon der Titel vom Buch, oder? Das 60% Potenzial, wo sie antönt, wo sie sagt, wie schafft man es endlich eigentlich die Nachhaltigkeit in die breite Masse zu bringen und den Markt eigentlich zu vergrössern. Und das ist natürlich ein Thema, das ich auch immer wieder ein bisschen anstehe, die Diskussion auch mit Unternehmen, wo wir sagen, ja, wieso so lohnt sich denn, eine Investition in nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu machen, wenn ja nur irgendwie 10% oder maximal 20% von meinen Kunden überhaupt nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wollen. Und das war meine ganz persönliche Motivation, das Buch auch, zu lesen und dort Lösungsansätze zu erfahren, wie eben Unternehmen können dazu beitragen können, dass plötzlich nachhaltige Dienstleistungen und Produkte auch bei einer breiteren Zielgruppe auf Anklang stossen und damit es eigentlich auch einen Boost gibt, eben in die Unternehmen, sich mit Nachhaltigkeit als Geschäftstreiber auseinanderzusetzen.
Ja, und so viel sei verraten, es hat ganz viel mit der Marke zu tun, es hat mit Branding zu tun und es macht eigentlich ganz viel Sinn. Und Johanna hat dort sehr viele Antworten, sie hat in diesem Buch sehr viele ganz gute Cases und sie wird uns jetzt ein bisschen mehr erzählen darüber, über ihre Sicht. Und wer noch mehr will, wissen darüber, dem empfehlen wir natürlich genauso, wie wir das haben gemacht. Leset unbedingt das Buch. Herzlich willkommen, Johanna, hier bei uns im Podcast Create Impact. Freut uns sehr, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, und heute wollen wir über dein Buch reden, das 60% Potenzial. Du hast schon sehr viel über das Buch geredet und wir haben es beide auch intensiv gelesen. Aber erzähl uns doch mal, was ist die wichtigste Botschaft, die du mit diesem Buch transportierst?
Ich habe mich, oder was mich und meinen Co-Autoren Jan Pechmann eigentlich immer rumgetrieben, Marketing zielt ja eigentlich darauf ab, mehr zu verkaufen. Und mehr zu verkaufen bedeutet dann natürlich auch, man braucht mehr Ressourcen. Und das ist natürlich schwer mit der grünen Transformation zu verbinden. Deshalb war so unsere Startfrage, was kann denn die Rolle von Marketing sein? Und unsere Antwort darauf geben wir in dem Buch. Und wir sagen eben, dass wir durch geschicktes Marketingkommunikation, Marketing oder Kommunikation, schaffen wir es wirklich, dass grüne Angebote in die breite Masse kommen. Und die nennen wir dann die 60%. Und das ist für uns der große Hebel, wo wir im Marketing für die grüne Transformation beitragen können, weil, das muss man sich auch erstmal vor Augen führen, nachhaltige Angebote sind Nischenprodukte im Moment noch. Die hängen in der Nische fest. Teilweise stagnieren auch die Absatzzahlen. Und wenn wir es natürlich schaffen, die nachhaltigen Angebote in die breite Masse zu bekommen, dann haben wir natürlich einen viel größeren Hebel auf die Umwelt. Weil man kann sich ja immer vorstellen, was in CO2 spare ich ein, verglichen vom konventionellen Produkt zum nachhaltigen Produkt. Und auch dann wird es endlich mal für Unternehmen attraktiv. Weil nur eine Nische hinein zu vermarkten, einen kleinen Marktanteil zu kriegen für nachhaltige Angebote oder Produkte, das ist ja finanziell nicht attraktiv für ein Unternehmen. Aber wenn da ein breiter Markt da ist, ein breiter Absatzmarkt, dann wird es einfach auch attraktiver für Unternehmen.
Du hast gesagt, oder die 60% entsprechen ja der breiten Masse. Jetzt vielleicht gleich für unsere Zuhörenden, die noch nicht so stark in diesen Marktverteilungen drin sind. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern? Wie setzt sich denn eigentlich der Gesamtmarkt zusammen? Was weiss man da?
Genau. Und wir haben auch gesagt, wir brauchen so eine neue Art und Weise, auf den Gesamtmarkt zu schauen und haben diesen Gesamtmarkt eigentlich so in drei Segmente unterteilt. Wir haben einerseits die Ökofans und das haben wir hergeleitet auch im Buch. Über verschiedene Industrien hinweg sind das durchschnittlich 15-20%. Und diese Ökofans, die verhalten sich schon relativ nachhaltig. Kann man sich so vorstellen, grünes Herz, grünes Verhalten. Dann haben wir auf dem anderen Extrem, und die nennen wir die Ökomuffel, die sagen, Nachhaltigkeit interessiert mich eigentlich gar nicht so. Aber nicht gar nicht so, finde ich fast auch schon richtig, jetzt mal sehr plakativ übertrieben gesagt, scheiße. Und wenn ein nachhaltiges Produkt in meinem Einkaufswagen landet, dann wohl eher aus Versehen. Und die haben nicht immer eine grüne Einstellung. Und wenn sie sich grün verhalten, dann ist es eher wirklich Zufall. Also die brauchen wir uns eigentlich gar nicht anschauen. Also die Ökofans haben wir ja schon überzeugt. Die Ökomuffel werden wir auch nicht kriegen. Und was haben wir in der Mitte? Und das sind genau die circa die 60%, die wir haben. Und die sagen, hey, ich verstehe das Problem schon. Wir haben den Klimawandel, wir müssen was tun. Aber, und mit dem Aber startet das jetzt. Aber nachhaltige Angebote sind mir zu teuer. Ich nehme sie nicht als attraktiv vor. Aber ich will mich nicht bevormunden lassen. Aber ich bin bequem, deshalb wechsle ich nicht. Und das sind genau, was wir eben diese 60% nennen, wo wir sagen, hier haben wir das große Potenzial. Weil die Ökofans, die haben wir schon und mit denen stagnieren wir so seit 10-15 Jahren. Wir müssen jetzt an diese 60% ran und die ticken aber halt ganz anders als die Ökofans.
Du hast jetzt sehr klare Antworten auch darauf, wie man an die 60% herkommen. Und aus Marketing-Sicht hat es ja auch ganz viel mit Branding zu tun, wo du sagst, hey, das muss jetzt cool werden, das muss irgendwie auch anders positioniert sein. Und du nennst im Buch ja ein sensationelles Beispiel von Kleinanzeigen, wo es hat geschafft, in die grüne Bubble hineinzukommen, eigentlich mit einem schönen Hebel. Finde ich. Vielleicht willst du dir 2-3 Sätze dazu sagen, bevor ich dir dann noch eine weitere Frage zu dem Ganzen stelle.
Ja, was man sich Kleinanzeigen, war ja mal ursprünglich eBay-Kleinanzeigen, kann man in der Schweiz wahrscheinlich hier so ein bisschen mit Tutti vergleichen, wo einfach Menschen ihre gebrauchten Sachen an andere Menschen weiterverkaufen. Ist ja an sich ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell. Und wenn man sich jetzt aber mal deren Werbung und Kommunikation anschaut, dann schreiben die nicht die ganze Zeit, die sind nachhaltig, komm, mach mit bei der nachhaltigen Transformation, sondern die haben sich genau angeschaut, wir wollen ja für die 60% da sein, für die breite Masse. Wir wollen, dass möglichst viele Leute ihre Sachen verkaufen und nicht nur die Ökonische. Und deshalb spinnen die ihr Argument ganz anders. Und die sagen dir nicht, komm, sei Teil der grünen Transformation. Das ist ja eigentlich so eine Rhetorik, die ist attraktiv für unsere liebevoll genannten Ökofans, sondern die sagen, mach bei Kleinanzeigen mit, weil damit machst du Kohle. Und da steht ja sehr schön dieses Argument, also für den Kunden im Vordergrund. Was hast du wirklich davon? Grüne Transformation ist eher ja was Abstraktes, was nicht so nah an einem dran ist. Aber was sie da noch eben sagen, ist, schau mal, du machst Kohle und nebenbei verhältst du dich noch nachhaltiger. Aber das tritt wirklich in den Hintergrund. Und das ist natürlich für viel mehr Menschen attraktiv, als wie wenn du nur sagst, komm, wir treiben die grüne Transformation voran.
Jetzt mein Eindruck ist, dass im B2B-Bereich oder sagen wir jetzt mal im Dienstleistungsbereich ja oft das Ganze ein bisschen länger nachhinkt. Oft ist es so, dass gerade in der Vermarktung B2C-Sachen vormacht und dann versucht man es in den komplexeren Angeboten irgendwie davon zu lernen. Und ich weiss selber auch aus eigener Erfahrung, wenn immer man auf eine Marketingkampagne, es kann auch nur einfach ein Social-Media-Post, das Wörtchen nachhaltig schreibt, auch in diesem Kontext, Performance geht einfach gerade runter. Es ist gerade vorbei.
Da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich saß zum Beispiel auch vor kurzem in so einer Jury für so einen Creator Award, also wo zum Beispiel Influencer ausgezeichnet wurden. Und wir haben natürlich insbesondere den nachhaltigen Influencer gesucht oder die nachhaltige Influencerin. Und da hat der Spezialist, der mit in der Jury saß, und der meinte auch, er sieht ganz klein in Daten, sobald jemand über Nachhaltigkeit bloggt, geht die Followerschaft eigentlich fast nach unten. Das heißt, für einen nachhaltigen Influencer ist eine ganz andere Followerschaft schon gut, als wie jemand, der sich auf andere Themen stürzt. Und du hast ja gerade B2B angesprochen. Und was wir auch immer mehr und mehr gesehen haben, wir haben dieses Buch ja sehr stark auf B2C ausgerichtet. Und wir haben immer die Frage bekommen, trifft das dann auch auf B2B zu? Und natürlich müssen wir da jetzt nochmal tiefer in die Recherche, aber immer wenn ich diesen Punkt durchdenke, ja, und ich als Wissenschaftlerin würde ich selbst sagen, ja, wir sehen das. Wir sehen das auch im B2B. Selbst wenn zum Beispiel ein anderes Unternehmen irgendwie was Richtung nachhaltig zum anderen Unternehmen verkauft, du siehst eine ähnliche Aufteilung von den Leuten, die in dem Unternehmen arbeiten. Da wirst du ein paar haben, die werden total enthusiastisch reagieren. Das sind so in unseren Worten ja die Öko-Fans, die arbeiten wahrscheinlich oftmals in der Nachhaltigkeitsabteilung auch. Dann wirst du ein paar haben, die blocken total und sagen, geht mich gar nichts an. Und dann wirst du den Großteil auch der Mitarbeitenden im Unternehmen haben, die sagen, verstehe ich schon, aber ich bin zu bequem, um meine Prozesse jetzt umzustellen. Aber kann ich mir nicht leisten, weil das nachhaltige Angebot kostet mehr und es geht dann alles von meinem Budget weg. Oder aber ich lasse mich doch jetzt gar nicht auch bevormunden. Und das siehst du auch oftmals, diese Widerstände innerhalb von den Unternehmen. Und das ist nicht so, habe ich nicht kapiert, sondern das ist genau diese Argumentation von den 60% dieses Abers. Und das führt mich eigentlich zum anderen Punkt, wo ich immer sage, wir haben diese grüne Transformation, die wurde ganz stark aus den Naturwissenschaften getrieben. Man sieht auch sehr stark, wie reden wir dann über die grüne Transformation. Das ist sehr rational, das ist sehr faktisch. Oder wenn wir jetzt mal an den CO2-Abdruck denken, das ist ein rationales, faktisches Argument. Aber dass wir mit all dem, was sicherlich seine Berechtigung hat, haben wir so ein bisschen den Menschen aus dem Fokus verloren. Und ich meine hier den B2C-Konsumenten wie auch den B2B-Konsumenten. Das sind ja im Endeffekt Menschen. Und eigentlich, wenn wir nochmal drüber nachgehen, wie motivieren wir den Menschen? Wie machen wir Menschen Lust auf etwas? Und es funktioniert nicht über Negativbilder. Das funktioniert auch nicht über den erhobenen Zeigefinger, weil wir wissen eigentlich immer, wenn du den erhobenen Zeigefinger machst, dann bekommst du den Mittelfinger zurück, sondern es muss eigentlich anders funktionieren. Und wir haben in dem Buch wirklich mal gesagt, wir müssen daran jetzt denken, wir dürfen uns nicht in diesen Negativszenarien verrennen. Und was für die Öko-Fans funktioniert hat, funktioniert für die 60% innerhalb und außerhalb der Unternehmen leider nicht. Und dafür wollten wir so ein bisschen dieser Weckruf sein, um zu sagen, schau mal her, wir müssen daran, wir wollen an was anderes ran. Also müssen wir da jetzt auch umdenken, wie wir kommunizieren.
Ich habe selber im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet oder das Corporate Responsibility Team dürfen leiten. Habe vorher aber auch stark Unternehmensstrategie, Innovationsthemen gemacht und mir ist eigentlich schon früh klar geworden, es braucht eine Art Übersetzung ins Business, so von diesen Nachhaltigkeitsanforderungen in Business-Sprache oder auch jetzt intern im Unternehmen angeschaut und betrachtet. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es vielen Orten eben gibt, auch intern in Unternehmen nach wie vor schwierig ist, die Argumente für Nachhaltigkeit so können zu bringen, dass dann auch wirklich im Handeln, im Umsetzen die Priorisierung entsprechend erfolgt. Und da möchte ich dir vielleicht auch noch eine Frage stellen, oder? Wenn wir jetzt im B2C-Marketing reden wir viel auch von Marken, Werten, von Lifestyle, Nachhaltigkeit als Lifestyle-Thema, kann es dann sehr adäquat sein, vielleicht, dass es ein neues Statussymbol, oder? Interne Unternehmen hat man ja viel auch noch so die etablierten Statussymbole, vielleicht das Enzo-Büro, das grosse Firmenfahrzeug, wo man plötzlich bedroht sieht. Unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und für mich gibt es da sehr viele Parallelen. Ich weiss nicht, es würde mich wundern, wie du das siehst.
Ja, auch, ich bin vollkommen bei dir. Auch so Statussymbole sind aber ja etwas, das ist ja sozial konstruiert. Wir haben uns ja sozusagen als Gesellschaft darauf geeinigt, was sind denn jetzt wirklich die Statussymbole? Und das war halt jahrelang der Firmenwagen. Und das ist eben auch schön, weil es sozial konstruiert ist. Das heißt eben, es kann in ein paar Jahren auch was ganz anderes sein. Aber so ein Wandel braucht ja auch einfach Zeit. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel an uns als die Universität St. Gallen nachdenke, also wir können ja auch dazu beitragen. Wir bilden ja eigentlich die ganzen BWLer und BWLerinnen bei uns aus, besonders stark in der Schweiz. Die kommen zum Bachelor zu uns, die kommen zum Master zu uns. Und wo ich auch sage, wir müssen das denen irgendwie beibringen. Aber eben auch, wenn ich jetzt über unsere Lehre nachdenke, nicht mit den Untergangsszenarien. Wir müssen denen auch wirklich zeigen, what's in it for me? What's in it for the company? Wir brauchen Businessmodelle, die sich rechnen. Nachhaltigkeit muss sich endlich lohnen und man muss damit auch Geld verdienen können. Es ist ganz schwer, Menschen zu verkaufen. Ja, du musst für nachhaltige Produkte mehr zahlen und verzichtest auf dein Einkommen. Und es ist auch ganz schwer, Unternehmen zu verkaufen. Ja, du sollst dich irgendwie transformieren und dafür musst du erstmal Millionen investieren. Dass wir die dann da auf freiwilliger Basis hinbekommen, ist ganz, ganz schwierig. Da sieht man natürlich schon, klar, man hat einen Hebel über die Regulatorik, weil dann wird es einfach zum Zwang gemacht. Da wird halt dann die Regulatorik erfüllt, dann wird da das Minimum erfüllt. Aber wir müssen ja auch schauen, wie wollen das Leute wirklich freiwillig vorwärts treiben? Wie kriegen wir wirklich darauf, dass sie Lust darauf haben, dass sie Bock darauf haben? Und das ist für mich so die große Fragestellung, die wir jetzt in der grünen Transformation haben. Weil wir haben die Technik, wir haben das Wissen, wir haben auch sozusagen das Bewusstsein dafür. Aber irgendwie haben wir so ein bisschen den Menschen vergessen. Im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens. Dass wir auch einfach mal positiv drüber nachdenken. Was mich zum Beispiel wirklich in der Recherche für das Buch überrascht hat. Also ich habe schon immer gemerkt, das Wort Nachhaltigkeit ist gar nicht so positiv besetzt. Und wenn du da mal wirklich tiefer in die Studien reingehst, siehst du, das war die Untertreibung des Jahrhunderts, was ich gerade gesagt habe. Nachhaltigkeit ist bei der breiten Masse oder in unserem Wort mal in 60% eigentlich fast schon negativ besetzt. Die denken sich, ich muss verzichten. Die denken sich, ich muss vernünftig sein. Ich muss mich verändern. Soll ich doch bitte zuerst meinen Nachbar oder meine Nachbarin verändern? Und das geht so weiter und so fort. Und das zeigt ja eigentlich auch auf, wie wir jahrelang drüber gesprochen haben. Das hatte damals zu der Zeit sicher seine Berechtigung, weil du musst ja erstmal das Bewusstsein schaffen, du musst ja den Markt erstmal ins Rollen bringen. Nur dieses negative Bild hat meiner Ansicht nach und auch nach der Ansicht von meinem Co-Autor Jan Pechmann wirklich ausgedient.
Und was ist denn deine Antwort darauf? In deinem Buch hast ja du mit sehr vielen, oder zeigst du sehr viel Beispiel. In deiner Tätigkeit bist du sowieso sehr vernetzt und sehr stark im Austausch. Ich im Moment habe das Gefühl, wir sind in einer Bubble. Oder? Wir drei sind Teil von dieser Bubble. Wir gehören zu denen, die wollen. Die auch, ganz ehrlich, ich bin auch bereit, etwas mehr zu zahlen für ein Produkt, wenn ich weiss, es ist dafür, die Umwelt weniger belasten. Und in dieser Bubble bin ich oft sehr positiv. Weil ich viel Kraft wahrnehme, viel Willen, viel Motivation. Da passiert sehr viel. Wie ist deine Prognose, wenn du eben nicht in dieser Bubble unterwegs bist? Spürst du dort auch Motivation oder ist man dort ganz am anderen Ort? Was ist dort deine Sicht drauf?
Da ist nicht dieser, sagen wir mal, Enthusiasmus vorhanden, wie wir ihn in dieser Nachhaltigkeitsbubble haben. Und das muss man sich erstmal vor Augen führen. Weil ich habe gesagt, wir in der Nachhaltigkeitsbubble, wir haben einfach mit so ein paar falschen Annahmen gearbeitet. Erstens, sind eigentlich jahrelang davon ausgegangen, dass diese Nachhaltigkeitsbubble größer wird. Ist nicht unbedingt passiert. Wir stagnieren. Es dreht sich immer um die gleichen Leute wiederum. Das heißt, die Nachhaltigkeitsbubble wächst nicht. Wenn wir aber mit nachhaltigem Konsum wachsen wollen, dann müssen wir in die breite Masse rein und die tickt anders. Zweite Annahme, wo wir jahrelang falsch lagen, ist, die breite Masse ist bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Das kommt zwar in Umfragen immer raus, weil klar, die sehen schon das Problem, das ist aber nicht die Realität. Die einzige Marktsegment, was eigentlich diese Aufpreisbereitschaft hast, Daniela, und du hast es schon gesagt, ist eben diese Bubble. Das sind wir, die gerne, die sich auch leisten können. Wir kommen ja auch aus einer sehr privilegierten Position. Also man muss sich das ja auch mal vorstellen, wenn man sich auch Gehälter in Deutschland anschaut. Bei denen geht es am Ende des Monats um was anderes. Und wir sind auch noch davon ausgegangen, dass die so positiv auf Nachhaltigkeit und vegan reagieren wie wir. Und das ist auch eine Fehlannahme. Und man sieht schon, wir hatten da so ein paar Annahmen, die einfach eigentlich nicht zielgruppengerecht war. Und ich sage immer, wenn man mit einem Angebot in der Nische bleiben will, dann ist das vollkommen fein, dann kann man weiterhin in der Nische bleiben. Dann stimmen ja auch die drei Annahmen. Aber wenn wir jetzt in die 60% wollen, dann müssen wir uns einfach ganz klar vor Augen führen, diese Annahmen stimmen nicht. Menschen, und jetzt wirklich plakativ gezeigt, die werden keinen Cent mehr dafür ein nachhaltiges Produkt zahlen. Die sind nicht bereit, Qualitätsabschläge hinzunehmen. Und die brüllen auch nicht Hurra, wenn sie das Wort Nachhaltigkeit hören. Und bei vegan ist es noch schlimmer. Und ich sage immer relativ plakativ, willst du ein Produkt nicht verkaufen, dann schreib groß vegan drauf.
Vielleicht dort auch nochmal anhängen. Ist es denn nicht so, dass wir einfach vielleicht auch jahrelang die Stellungen zu Nachhaltigkeit haben abgefragt und die sind durchaus eben, ist rausgekommen, ja, positiv, vielleicht eben mit sozialer Erwünschtheit mitgeschwungen, manchmal schon irgendwie 30-40% von den Leuten, die Zahlungsbereitschaft haben angegeben, also ich muss mich da selber durchgeführt, die Studie entsprechend erinnern. Und wir haben wie die Einstellung abgefragt und jetzt ist aber das Verhalten ein anderes, ja. Oder dort ist ein Mismatch und müssen wir dann nicht mehr eben die Kundenzentrierung wirklich auch angehen und vielleicht eben etablierte Methoden, wie irgendwie A-B-Testing, sondern wirklich konkret Tests machen, um mehr über die Zielgruppe zu erfahren.
Da bin ich vollkommen bei dir. Also unser Buch, manchmal dachte ich mir auch so, das ist ja wirklich wieder so ein Aufruf an die Kernfähigkeiten des Marketings. Eigentlich erstmal Punkt 1, Kundenzentrierung. Und wenn wir jetzt an die 60% ran wollen, die ticken zum Beispiel anders an die Öko-Fans. Und wir haben zum Beispiel in dem Buch auch 7 konkrete Customer Insights herausgearbeitet, wie sich diese Gruppen ja eigentlich auch wirklich unterscheiden. Also eigentlich ist ja eine Kernkompetenz, das Marketing kundenzentriert zu denken. Dann eine andere Kernkompetenz, wozu wir wirklich aufrufen, sind eigentlich Storytelling, positive Bilder. Weil auch wenn wir uns mal Marketing anschauen, wir sind es ja eigentlich die, die breite Masse schon immer begeistert haben. Und ich sage es immer übertrieben, Rauchen steht nicht für den Tod, sondern Rauchen steht für die Freiheit. Ich sage nur der Marlboro Man. Also wir können das eigentlich mit Kreativität. Wir können diese positiven Bilder. Und ich habe so das Gefühl, wir haben mal so ein paar Jahre lang nicht so wirklich kundenzentriert gedacht. Wir haben halt immer an die Öko-Bubble gedacht. Und wir haben eigentlich auch unsere Stärken nicht ausgespielt im Marketing, weil wir wissen seit Jahren, negative Kommunikation funktioniert gar nicht so gut. Also kannst du Leuten ein Bild zeigen, was passiert, wenn du ohne Helm Fahrrad fährst? Ja und? Pustekuchen. Was ist der viel bessere Ansatz? Du machst einen Fahrradhelm schön, designst ihn ästhetisch und machst ihn ein bisschen zum Statussymbol und dann fährt jeder damit rum.
Du hast ja auch, in deinem Buch schreibst du auch die 5 CMO-Jobs für das 60%-Potenzial. Also du adressierst die Marketingverantwortlichen und sagst ihnen klar, was müsst ihr machen, ja, dass der dort an das 60%-Potenzial herkommt. Jetzt stelle ich dir aber die Frage, bewusst doch ein bisschen provokativ, warum sollten sie denn? Also warum sollte der CMO die 60% wollen adressieren? Ist dort das Marktpotenzial drin im Moment? Nein. Also warum ist der?
Ich würde sagen, du hast eben, wenn du jetzt endlich mal an die 60% reinkommst, hast du 2 große Hebel. Einerseits auch auf deinen eigenen Umsatz, weil da ist das größere Segment, sonst hängst du in der Nische. Deshalb werden ja teilweise nachhaltige Marken auch einfach wieder eingestampft, weil keiner sie kauft. Also das macht es jetzt endlich mal attraktiv, wenn du mehr Kunden hast. Dann kommst du halt wirklich in die Skaleneffekte. Und andererseits ist es halt auch mal attraktiv für die Umwelt. Und ich meine, diese Idee, wir werden unseren Konsum reduzieren, gehört für mich absolut ins Bereich der Fantasie. Wir werden nicht in die Steinhütte in den Wald zurückziehen. Ich werde es nicht tun, ich will es auch nicht, ganz klar. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wahrscheinlich auch nicht. Also diese Idee, wir werden unseren Konsum freiwillig reduzieren, finde ich sehr fragwürdig. Und deshalb haben wir eigentlich nur den Hebel, dass wir möglichst viele Menschen von konventionellen Konsumalternativen zu nachhaltigeren bekommen. Und dann haben wir eigentlich hier einen Unterschied in CO2. Und weil reduzieren freiwillig, damit tun sich Menschen ganz schwer. Das wissen wir seit Jahren. Wenn ich mal was habe, gebe ich es dir nicht auf. Und das ist eben, wo wir sagen, hey, schau mal her, CMO, du hast zwei Hebel. Du tust einerseits was Gutes endlich mal für deinen Umsatz. Klar, es gibt immer Fälle, wenn du kleinere Unternehmen hast, die sagen, hey, ich fühle mich in der Nische wohl, ich will nur 2% überhaupt Marktanteil, dann bleib in deiner Nische, ist fein. Aber besonders auch, wenn du große Konzerne hast, die sich transformieren, die wollen ja eigentlich immer schon in die breite Masse, die brauchen den Umsatz davon. Das ist das, wann es endlich attraktiv für dein Unternehmen wird. Und nebenbei ist es auch noch attraktiv für die Umwelt, weil wir den größeren Hebel haben.
Ich möchte gleich noch die Frage stellen, oder? Du sagst, ja, wir werden immer konsumieren, nicht weniger konsumieren. Bin ich grundsätzlich bei dir, oder im Moment gibt es kein Signal, würde ich mal sagen, dass sich das ändert. Und gleich aus einer Nachhaltigkeits-Bubble-Sicht jetzt, selbstverständlich, muss ich gleich sagen, oder? Irgendwann müssen wir anfangen, regenerative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Kreislauffähige Geschäftsmodelle. Und kann es dann nicht auch dort sein, dass man anfängt, eben narrativ zu schaffen, wo auch einen Wert geben, einen Lifestyle, von eben Kreisläufe nutzen, gemeinschaftlich Sachen nutzen, teilen, Sharing, all die Aspekte. Und dort kann ja eigentlich genau das gleiche Prinzip auch zur Anwendung kommen, oder?
Ja, und auch, wir hatten es ganz spannend. Wir haben auch einen Case von VD, der Outdoor-Marke, bei uns im Buch. Und die arbeiten auch schon recht kreislauffähig. Und erstmal zu diesem Begriff kreislauffähig, die haben dann erstmal abgefragt, verstehen denn überhaupt Menschen? Nee, die verstehen den nicht. Ist doch viel zu komplex. Also selbst wenn ich uns jetzt mal fragen würde, was ist unsere Definition von kreislauffähig, da hätten wir wahrscheinlich drei unterschiedliche Definitionen davon stehen. Und deshalb, ich bin vollkommen bei dir. Wir brauchen kreislauffähige Modelle, wir brauchen regenerative Modelle. Nur, ich weiß nicht, ob wir so über diese Modelle reden sollten zu den 60%. Weil die verstehen die Begriffe nicht, die denken sich, boah, das muss ja teuer sein. Wieso haben wir nicht einfach diese Modelle im Hintergrund und überlegen uns ganz genau, was wäre denn daran attraktiv für die 60%? Und VD hat das zum Beispiel gelöst, wenn was kreislauffähig ist, da sieht der Kunde nicht wirklich den Mehrwert, haben die abgetestet, was für andere Wörter würden denn für ihre Marke funktionieren. Und eins ist zum Beispiel reparieren. Und reparieren wird verstanden. Also man kann es nicht pauschal auf alle Marken anwenden, aber reparieren wird verstanden. Und es beantwortet direkt die Frage, what's in it for me? Wir kennen Reparieren aus der Kindheit und wir wissen, wenn es einigermaßen gut repariert werden kann, muss ich nichts Neues kaufen. Und gegeben dem Fall, dass das Reparieren nicht mehr kostet als ein neues Produkt oder dass das selbst kostenlos angeboten wird, dann ja von manchen Unternehmen, sehe ich definitiv den Vorteil für mich. Und deshalb, ich bin vollkommen bei dir. Wir brauchen definitiv diese kreislauffähigen Modelle, aber wie wir das Ganze wieder kommunizieren, und wir haben es ja schon mit dem Wort Nachhaltigkeit gesehen, das ist so eine Kommunikation, das funktioniert gut für die Öko-Bubble und die fuchsen sich da auch gerne hinein. Die lesen sich da gerne rein, was passiert. Aber die 60%, die haben dazu gar nicht die Zeit, die haben nicht dazu den Willen. Für die müssen wir größtenteils die Frage beantworten, what's in it for me? Und im Hintergrund muss es nachhaltiger sein.
Dort sind wir bei dem Aufruf, oder, wo du sagst, hey, Reframing, andere Botschaften, Coolness hineinbringen, ganz viel mit Branding zu tun. Was mich zum Abschluss würde interessieren, du hast dich jetzt so intensiv mit diesen Themen beschäftigt, du bist eine wichtige Botschafterin auch. Wie gehe ich mit dem Thema um, eben aus einer Marketing-Sicht? Was ist deine persönliche Prognose? Wie positiv schaust du so in die nächsten 20 Jahre, was Nachhaltigkeit und nachhaltige Vermarktung angeht?
Besonders, weil du jetzt so 20 Jahre sagst, das ist immer relativ weit. Mhm. Worauf ich so persönlich hoffe, das ist das, was ich noch nicht so konkret fassen kann. Aber du hast ja teilweise, kommst du ja in exponentielles Wachstum rein von irgendeiner Technologie, die dann den ganzen Marktplatz eigentlich verändert. Und ich hoffe persönlich, dass wir irgendwann mal in so ein exponentielles Wachstum reinkommen, in so einen fast positiven Tipping Point, was wir jetzt noch nicht sehen, weil, und ich will gar nicht, dass sich das zu pessimistisch anhört oder sowas, Aber wir haben schon gesehen, Menschen zu bewegen, also abstrakt zu denken über den Klimawandel, ist ganz, ganz schwierig. Und das meine ich überhaupt nicht. Ich erwische mich dabei ja selber. Also wir müssen ja erst mal schauen, und das ist die erste menschliche Frage, die man sich, glaube ich, so stellt, what's in it for me? What's in it for my company? Und das hindert uns jetzt natürlich so ein bisschen für den Klimawandel. Und ich denke, wir haben es auch schon gesehen, es ist ja mittlerweile schon viel passiert. Es gibt ja dieses eine bekannte Bild, da brennen die Wälder und davor spielen die Leute seelenruhig Golf. Und das zeigt ja wirklich schon diese Inertia auf. Also dieses Problem, wir bewegen uns nicht. Ja. Und ich will das wirklich nicht pessimistisch sagen, aber das ist einfach mein Blick auch, was ich sehe aus vielen Studien auf das menschliche Wesen. Und das hat uns auch weit gebracht. Das sichert auch sicher unser Überleben. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, in 20 Jahren, wir haben irgendwie so ein technischen exponentielles Wachstum, womit man sich ja auch schwer tut, das vorzustellen. Wir wissen ja ganz stark, Leute können sich exponentiell das Wachstum nicht vorstellen. Das hat man während Corona gesehen, das sieht man auch wieder während, sagen wir, bei so Technologien, dass wir da einfach reinkommen und dass uns bei dieser ganzen grünen Transformation dann auch nochmal ordentlich den Schub nach vorne gibt.
Vielen herzlichen Dank. Für mich war es wahnsinnig aufschlussreich, so nochmal das Gespräch mit dir, in Ergänzung eigentlich zum sehr spannenden Buch. Und ja, ich werde sicher auch mein eigenes Branding nochmal überdenken, was natürlich stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Und auch sonst, ich glaube, eine wichtige Botschaft auch nach außen an Unternehmerinnen und Unternehmer ist sicher, dass eben die Nische im Moment, man nicht sieht, dass die breiter wird und dass darum ganz neue Spielregeln braucht, um zu interagieren mit dem Thema.
Perfekte Zusammenfassung, du hättest Co-Autorin werden können.
Vielleicht beim nächsten Buch. Perfekt, danke vielmals, Johanna, bist du da bei uns gewesen.
Ja, dann danke ich ganz von meiner Seite. Danke euch auch.